Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider. Die Themen des Tages heiß diskutiert.
Willkommen beim heutigen Insider und willkommen der Insider in meiner heutigen Sendung, in unserer Sendung, Günther Schröder, unser Chef der Innenpolitikredaktion. Hallo Günther.
Hi.
Günther, da hat sich heute wieder einiges getan. Fangen wir an mit der größten Schlagzeile dieses Vormittags bisher. Thomas Schmidt bekommt jetzt den von ihm heiß ersehnten Kronzeugenstatus. Was bedeutet das jetzt für den weiteren Verlauf dieser Casinos-Affäre, dieser Untersuchung um die Inseraten-Affäre? Das hängt ja alles zusammen. Was bedeutet das für Schmidt und was bedeutet das für die Beschuldigten, zum Beispiel in erster Linie Sebastian Kurz?
Naja, die Korruptionsstaatsanwaltschaft hat heute etwas bekannt gegeben, was wir alle schon gewusst haben, dass passieren wird, dass Thomas Schmidt den Kronzeugenstatus bekommt, war relativ klar. Klar war es seit der Verurteilung von Sebastian Kurz in diesem Falschaussageprozess, wo das war für die Staatsanwaltschaft praktisch sein Probegalopp, ob Schmidt glaubwürdig ist oder nicht. Und Thomas Schmidt hat halt bei diesem Prozess vor dem Gericht bestanden. Was bedeutet das für Schmidt? Schmidt ist aus dem Verfahren raus, de facto, wenn er nicht noch schwere Fehler macht, das ist jetzt nicht zu erwarten. Er muss 260.000 Euro dafür bezahlen, dann wird die Anklage eingestellt. 200.000 Euro so quasi als Wiedergutmachung der entstandenen Schäden, Klammer auf, die sind ja noch nicht einmal gerichtsanerkannt, diese Schäden. Und der andere, die 60.000 Euro, das sind eine Geldbuße. Also der hat so ein bisschen das große Los gezogen. Thomas Schmidt hat bei der ÖBAG an die 500.000 Euro verdient im Jahr. Also er wird das vermutlich verkraften können und er ist der anerkannte Kronzeuge jetzt. Die Verteidigung und Sebastian, allen voran Sebastian Kurz, kann nie, und die Beschuldigten, die können nichts gegen diesen Beschluss machen. Da gibt es kein Rechtsmittel dagegen, also die müssen das akzeptieren. Die haben versucht im Vorfeld anzuzweifeln, ob Schmidt die Voraussetzungen für den Kronzeugenstatus erfüllt. Das ist doch sehr umstritten. Voraussetzungen wären, ich komme mit völlig neuen Fakten.
Genau, das war meine nächste Frage gewesen. Ist da was Neues in Busch? Kann das sein?
Naja, Thomas Schmidt dürfte schon mehr ausgesagt haben, als bisher bekannt ist. Ob es richtig neu ist, werden die Gerichte zu bewerten haben. Das ist der eine Punkt, aber der vielleicht kritischere noch ist, dass bei Kronzeugen eigentlich keine schweren Ermittlungsschritte gegen sie bis jetzt unternommen hätten werden dürfen. Und dazu gehören auch Hausdurchsuchungen und jetzt ist bei Thomas Schmidt und nicht nur bei ihm ganz kräftig gesucht worden. Also das ist schon ein bisschen umstritten. Das war auch bei dieser Meinungsforscherin Sabine Beinschab so. Auch dort hat sich die Staatsanwaltschaft über diesen Punkt hinweggesetzt. Ist beim Justizministerium damit angekommen und jetzt ist es halt so.
Gut, ein neuer Termin, der wurde ja noch nicht genannt, wie beim nächsten Prozesstermin. Das bedeutet, jetzt geht's einmal, wird wahrscheinlich weiter im Hintergrund ermittelt, oder wie siehst du das?
Ich glaube, dass sich jetzt momentan gar nicht so viel ändern wird. Die Ermittlungen dauern schon sehr, sehr lange, nämlich seit 2019 in diesem Fall. Und Thomas Schmidt hat selbst 2,5 Jahre auf seinen Kronzeugenstatus warten müssen. Er ist im Frühjahr 2022 zur WKStA in der Dampfschiffgasse oder Dampfschiffstraße hinmarschiert und hat dort ausgepackt. Und im Weiteren, ich glaube, es waren 17 Vernehmungen, hat er alles auf den Tisch geschmissen, was er halt sagen wollte. Und dann ist da mal nichts passiert. Man hat diesen Prozess gegen Kurz abgewartet und selbst da ist das Urteil im Winter dieses Jahres gefallen und da hat es dann noch ein Dreivierteljahr gedauert, bis da überhaupt eine Entscheidung gefallen ist. Also man muss, glaube ich, der Justiz schon bei allen Störmanövern der Beschuldigten und der Anwälte vorwerfen, dass die nicht wahnsinnig schnell unterwegs ist.
Mhm. Ja, das wäre nichts Neues. Muss jetzt aber Sebastian Kurz ein bisschen bangen, dass da noch irgendetwas auf dem Tisch liegen könnte, das Thomas Schmidt hier ausgepackt hat, das ihn belasten könnte?
Das kann ich schwer sagen. Also das, was Thomas Schmidt ausgesagt hätte, ist eigentlich eine Bestätigung der alten, sage ich, Vorwürfe, die wir aus den Chats kennen, die da reichen, wie ich liebe meinen Kanzler, über du arbeitest für die Huren der Reichen, du bist die Hure der Reichen, bis zu anderen Aussagen von ihm, ich weiß nicht, da sind auch Dinge drinnen von Saufgelagen, die entglitten sind, also es ist auch nicht rechtliches, was bekannt wurde. Für Sebastian Kurz ändert sich, glaube ich, nicht viel. Die Beschuldigungen liegen auf dem Tisch. Wir erwarten jetzt eigentlich irgendwann einmal, dass die Staatsanwaltschaft sagt, was Sache ist und ob sie Anklage erhebt. Sie hat jetzt eine Reihe von Verfahren eingestellt. Was jetzt noch offen ist, ist die Frage, hat die ÖVP einen Deal mit einem Glücksspielkonzern bei der Besetzung des Kasach-Vorstandes gemacht? Dann die Frage, ob dieses Pineshub-Tools, aber es sind auch Sachen wie die Steuersache gegen Siegfried Wolf, den früheren Magna-Chef, der da für seine Steuerverfahren interveniert haben soll, und die Frage, inwieweit er tatsächlich davon profitiert hat. Also die drei Hauptpunkte sind noch offen, und da werden wir halt sehen, wie das ausgeht. Mhm.
Gut, dann, das war der eine Aufreger heute. Der andere ist, es ist jetzt eben bekannt geworden, tatsächlich die ÖVP würde in der Steiermark auch den Juniorpartner geben mit der FPÖ, also mit einem Mario Kunasek als Landeshauptmann und mit Drechsler als seinem Vize. Das wurde jetzt also bestätigt. Wir haben es ja schon gewusst, dass es darauf hinausläuft. Aber interessant ist, dass unter diesen Umständen Kunasek doch eine andere Variante bevorzugen könnte.
Naja, das hat mehrere Ebenen. Also tatsächlich, es laufen derzeit Sondierungsgespräche. Der Wahlsieger Mario Kunasek, der ja anders wie im Bund Herbert Kickl von der Landesverfassung her berufen ist, diese Verhandlungen zu führen, da ist ganz klar in der Landesverfassung, dass er das machen kann, hat Gespräche mit der ÖVP zuerst und dann mit der SPÖ geführt. Bei diesen Gesprächen mit der ÖVP soll, so wird uns hinterbracht, der abgewählte Landeshauptmann Christopher Drechsler gesagt haben, er würde gerne weitermachen, und zwar auch als Vize von Mario Kunasek. Das ist doch einigermaßen überraschend nach einem Stimmenverlust von fast 10 Prozentpunkten. Also das ist fast ein Drittel der ÖVP-Wähler, die sich da verabschiedet haben, die meisten in Richtung FPÖ. Und das hat viele überrascht, auch in der FPÖ. Jetzt ist es normalerweise nicht so, dass eine Partei dem Gegenüber vorschreibt, wen die da in die Regierung schicken oder mit wem die da verhandeln. Das ist eher unüblich. Aber bei der FPÖ scheint die Befürchtung zu bestehen, dass, wenn jetzt Christopher Drechsler da als Landesvize kommt, keine Aufbruchstimmung entstehen kann. Der wird der abgewählte Landeshauptmann Del Kell zum Vize-Landeshauptmann oder Landeshauptmann-Stellvertreter, heißt das in der Steiermark, gewählt. Und da scheint man zu sagen, na gut, wenn das so ist, das ist kein Neuaufbruch, probieren wir es da mit der SPÖ. Man muss dazu sagen, das ist nicht überraschend, dass die FPÖ lieber mit der SPÖ koaliert. Das ist ein langer Wunsch von Herbert Kickl, der das schon jahrelang sagt, man soll sich nicht an einen Koalitionspartner binden. Und wenn es jetzt mit der SPÖ in der Steiermark gelingt, ist die Isolierungs- oder die Ausgrenzungstheorie der FPÖ zusammengebrochen. Also da kann die FPÖ sagen, wir sind nicht mehr isoliert. Jeder koaliert jetzt schon mit uns, außer die Grünen wahrscheinlich. Und das wäre für Herbert Kickl schon sehr wichtig, und ich glaube, Mario Kunasek wird ihm den Wunsch schon nachkommen und auch unter dem Gesichtspunkt, dass Drechsler da weitermachen will.
Ja, das heißt, das könnte also auf Rot-Blau hinauslaufen in der Steiermark. Interessant ist auch, und das wird jetzt schon ein bisschen als Schwäche ausgelegt, dass Andreas Babler hier nicht wirklich interveniert. Er nimmt das halt zur Kenntnis. Hat er gesagt, er ist nicht wirklich glücklich darüber, aber das ist eben Landessache. Wie bewertest du seine Reaktion jetzt auf eine mögliche blau-rote Variante?
Ich würde sagen, seit dem Wahlergebnis vom 29. September ist Andreas Babler nur nur noch Passagier. Er ist Passagier bei den Koalitionsverhandlungen, die in Wahrheit von Doris Buresch, Michael Ludwig und anderen Granden, die da in dem Verhandlungsteam, Wolfgang Katzian muss man dazu nennen, beziehungsweise der Gewerkschafts-FSD-Vorsitzende Beppo Muchic, die führen dort die Regie. Da ist Andreas Babler derjenige, der halt rausgeht und die Sache erklärt. Aber viel zu reden hat er nicht. Das gilt auch für die Landesparteien. Das ist jetzt eigentlich traditionell, dass die Bundespartei kein Durchgriffsrecht auf die Landesparteien hat. Für Andreas Babler ist das trotzdem schlimm. Er hat sich zur FPÖ am meisten abgegrenzt von den beiden Großparteien. Und das ist natürlich ein tiefer Schlag, dass nach dem Burgenland und eigentlich vor dem Burgenland, jetzt muss man sagen, das möglicherweise in der Steiermark passiert. Er ist dann noch einmal desavouiert. Ich bin ja gespannt, wer dann dort den Landeshauptmann Stellvertreter macht. Es gibt ja irgendwie so das Gerücht, dass das der Max Lercher ist. Max Lercher, der engste Vertraute von Hans-Peter Doskozil, der damals die Mitgliederversammlung für die Befragung für den burgenländischen Landeshauptmann orchestriert hat. Also ein ganz enger Vertrauter, der da hinter den Kulissen angeblich die Fäden zieht und schon lange Kontakte zur FPÖ hat. Man muss noch dazu sagen, ganz sicher würde ich das noch nicht sehen, dass die FPÖ mit der SPÖ verhandelt. Denn auch in der Steiermark gilt, dass die beiden Parteien natürlich weit auseinander sind, wie es die FPÖ zur ÖVP wäre. Und ob sich da jetzt die spannende Variante durchsetzt. Ich würde sagen, derzeit sieht es so aus, aber so 1000-prozentig ist das noch nicht.
Also vor allem in der Asylfrage wahrscheinlich, aber was die Gesundheit betrifft, also mit Spitalschließungen, da könnte man sich schon eins werden.
Ja, ich glaube, das ist ein entscheidender Punkt. Die Drechsler hat das Leitspital im Bezirk Liezen als Koalitionsbedingung formuliert. Da sind ja ganz unglaubliche Dinge passiert, wie dass der ÖVP-Bürgermeister von Rottenmann, einem Ort oder einer Stadt, die ein Spital verlieren würde oder zumindest das Spital würde stark abgewertet werden, der hat eine Wahlempfehlung für die FPÖ abgegeben, was dazu geführt hat, dass die FPÖ in Rottenmann über 65% hat. Das ist eine unglaubliche Geschichte und die ÖVP hat nicht die Macht oder die Eier, den aus der Partei zu schmeißen, weil ein parteischädigendes Verhalten habe ich in meiner 35-Karriere eigentlich noch nicht erlebt. Also es ist wirklich unglaublich, dass die den auch noch in der Partei behalten. Und also da hat die ÖVP geschwächt, andererseits sind sie nicht in der Lage, eine notwendige Reform durchzusetzen. Das ist eigentlich unglaublich.
Mario Kunasser könnte sich recht bald entscheiden, heißt es.
Entschuldigen Sie. Ja. Ja, entweder morgen ist die Rede, er hat gesagt Ende der Woche oder Anfang nächster Woche. Also ich würde jetzt sagen morgen oder doch am Montag. Das wird man sehen, wie die auch intern diskutieren. Die FPÖ hält da recht den Deckel drauf. Also es werden Telefone von steirischen FPÖ-Politikern, die werden derzeit nicht abgehoben. Die halten da sehr dicht, um halt auch keine Diskussionen aufkommen zu lassen. Da wird es auf einmal Rums machen und die Entscheidung wird gefallen. Das ist an sich sehr professionell in solchen Situationen. Die Koalitionsverhandler im Bund von ÖVP, SP und NEOS, die sind nicht so professionell.
Ja, das stimmt allerdings. Gut, dann bleibt es also weiter spannend. Allerdings, selbst wenn man sich jetzt dafür entscheiden sollte, braucht es ja dann einen Parteibeschluss von der SPÖ Steiermark, dem auch zuzustimmen oder einer solchen Variante. Und das könnte schwierig werden.
Schwierig schon. Diskussionen wird es geben. Aber ich glaube, Anton Lang, von dem man ja auch selber nicht weiß, ob er es persönlich weitermacht, wird das schon durchsetzen. Es haben im Vorfeld dieser Sondierungsverhandlungen mächtige Bürgermeister in der Steiermark, der von Lioben, der von Kapfenberg aufgezeigt und gesagt, wir sind jetzt für eine Koalition mit der SPÖ. Da schwingt ein bisschen die jahrzehntelange ÖVP Herrschaft in der Steiermark mit, die abschütteln wollten. Und außerdem hat ja der frühe Landeshauptmann Franz Wowes unnötigerweise als erster die den Landeshauptmann, seinem Freund Hermann Schützenhöfer von der ÖVP vor 10 Jahren überlassen, was alles für Kopfschütteln in der Partei einen unglaublichen Aufstand gesorgt hat. Und da erwittert man ein bisschen Revanche für diesen Schmach, der da erfolgt ist. Und ich glaube, dass es Diskussionen gibt, aber bis auf die Grazer SPÖ, die zugegeben jetzt nicht ganz uneinflussreich wäre, aber ich glaube, der Großteil der steirischen SPÖ wird das akzeptieren. Mhm.
Gut, ich würde sagen, wir reden gleich über die Verhandlungen im Bund, wo du gesagt hast, da geht es nicht so professionell voran. Machen wir vorher eine kurze Werbeunterbrechung. Gleich geht es hier weiter.
Die Insider. Journalisten, Politiker, Experten diskutieren die Themen des Tages. Der Blick hinter die Kulissen zu den Themen des Tages. Die Insider. Die Themen des Tages heiß diskutiert.
Willkommen zurück beim heutigen Insider. Bei mir weiter im Studio Günter Schröder von der Tageszeitung Österreich und ORF24, unser Innenpolitik-Chef. Als solcher weißt du natürlich bestens Bescheid, was da so passiert jetzt hinter den Kulissen und erfährst die Neuigkeiten immer als Erster. Jetzt gab es ja einen Streit, unter Anführungszeichen wird das halt in den Medien so tituliert, wegen den Neos. Die haben sich nämlich furchtbar aufgeregt, dass sie nicht eingebunden waren in die Entscheidung, jetzt beim öffentlichen Dienst die Gehälter anzuheben. Und dazu gab es sogar gestern eine Krisensitzung mit den zukünftigen Koalitionspartnern. Wie siehst du das? Zeigt das schon ein bisschen, dass da jetzt schon ziemliche Brüche sind in dieser Konstellation ÖVP, SPÖ und Neos?
Na, es sind zwei Sachen. Einerseits die Neos versuchen sich da in die Koalitionsverhandlungen hineinzurudern und auf den Tisch zu hauen. Die haben natürlich als kleiner Partner gegen das relativ gut eingespielte ÖVP-SPÖ-Regime. Jetzt haben wir mehrere Jahre ohne SPÖ-Regierungsbeteiligung gehabt, aber die kennen sich schon noch. Und die Neos versuchen da ein bisschen auf den Tisch zu hauen und zu sagen, halt das, wir sind ja auch noch wichtig, wofür ich auch Verständnis habe. Inhaltlich haben sie eigentlich vollkommen recht. Was da in der Nacht von Montag auf Dienstag passiert ist, halte ich wirklich für eine der absurdesten Dinge, die ich seit langem erlebt habe. Ein provisorisch beauftragter Beamtenminister, der definitiv nicht mehr der nächsten Regierung angehört, sowie ein Beamter, der als Übergangsminister amtiert, machen untereinander einen Gehaltsabschluss mit dem Beamten auf, der weit über den Finanzrahmen hinausgeht und noch dazu nicht die künftige Regierung nicht nur fürs kommende Jahr, sondern die künftige Regierung für 2 Jahre zu Gehaltserhöhungen verpflichtet, die vollkommen überzogen sind. Und das ist schon beispiellos. Und dass sich die Neos da aufregen, ist schon beachtlich. Man muss noch dazu sagen, dass die anderen Parteien, es war wohl abgesprochen zwischen ÖVP und SPÖ, und die anderen Parteien im Parlament werden sich gar nicht dagegen stimmen trauen. Man muss sich vorstellen, 3,5% dieses Gehaltsplus im Finanzrahmen, der derzeit gültig ist, sind nur 2% vorgesehen. Das ist richtig unter der Inflationsrate. Aber man hätte den Beamten da schon einiges abbringen können, beziehungsweise auf der anderen Seite sagen können, wir müssen halt einfach warten, bis die neue Regierung dann ist, damit die das tut. Aber man ist da vor diesem Säbelgerassel der Beamten eingeknickt und hat ihnen halt sofort gegeben, was sie wollten.
Ja, interessant, dass man so schnell nachgibt bei den Handelsangestellten, will mir ja nicht nachgeben. Die haben jetzt schon 2 Proteste angekündigt für Einkaufsstraßen und Zentren in Wien. Also da hat man immer noch keine Einigung gefunden. Kommen wir aber jetzt auch noch einmal, weil wir jetzt kurz über die Koalitionsgespräche gesprochen haben, nochmal zur Frage Steuern. Karl Nehammer hat im Interview mit Niki Fellner ja einmal mehr gesagt, keine neuen Steuern. Viele sehen das aber eher so als den Wunsch der ÖVP, mit uns keine neuen Steuern oder wir wollen keine neuen Steuern, heißt aber nicht, dass es das nicht unbedingt geben wird. Wie siehst du das?
Naja, ich habe heute, kommen wir von den Beamten dorthin, Ich habe heute mit mehreren Experten geredet, die kopfschüttelnd erklärt haben, die einzige Möglichkeit, relativ große Summen einzusparen, wäre eben eine kleine oder eine Nulllohnrunde bei den Beamten gewesen. Es gibt nicht so viele Möglichkeiten. Man kann nicht einfach Häuser zusperren, damit man keine Mieten mehr zahlt oder solche Dinge. Oder
der Klimabonus.
Da kommen wir auch noch dazu, ja. Aber den kann man einsparen. das ist, den kann man abschaffen. Aber so viele Dinge auf der Einsparseite gehen nicht. Und diese Beamtengehaltserhöhung wird vermutlich dazu führen, dass auf der anderen Seite sehr wohl Steuern erhöht werden müssen. Wenn jetzt die ÖVP sagt, keine neuen Steuern. Klar, die wollen keine Vermögensteuer, die wollen keine Erbschaftssteuer. Aber dass so Dinge wie die Mineralölsteuer, das fordern ja Experten so lange. Also auf der Liste sind die motorbezogene Versicherungssteuer, die Mineralölsteuer, das sind Summensteuern. Das heißt, die werden aufgeschlagen, nicht prozentuell, sondern als Summe. Und die sind seit Jahrzehnten unverändert. Also dass man die valorisiert, wenn man auf der anderen Seite die Sozialleistungen auch der Teuerung anpasst, das fordern Experten schon lange. Und das, daran wird vermutlich kein Weg vorbeiführen. Dann gibt es noch so Dinge wie die Tabaksteuer oder, und du hast es bereits gesagt, den Klimabonus auf der Ausgabenseite. Der Klimabonus wurde dazu gemacht, die CO2-Abgabe den Menschen irgendwie wieder zurückzugeben und die dafür zu belohnen, wenn sie sich besonders umweltfreundlich verhalten. Und wenn ich diesen Klimabonus abschaffe, ist das natürlich auch eine stille Steuererhöhung. Da geht es immerhin, das ist eine große Summe, 2 Milliarden Euro. Da könnte man relativ viel schnell reinholen. Aber die Möglichkeiten, innerhalb eines Jahres einzusparen, sind halt sehr begrenzt. Mhm. Wenn ich nicht, man könnte so heilige Kühe wie die Bauernförderungen antasten, aber da möchte ich sehen, was dann los ist, wenn die mit ihren Traktoren da auf Wien lospreschen.
Es ist ja auch im Gespräch, die Bodensteuer zu erhöhen. Das würde ja auch die Bauern treffen. Die Grundsteuer.
Nein, da gibt es 2 Grundsteuern. Die Grundsteuer A, die würde die Bauern betreffen. Mhm. Die wurde aber schon reformiert. Da haben die Bauern eh relativ gut abgeschnitten. Und vor allem, die haben dann für die Erhöhung der Grundsteuer relativ viel Gutes bekommen, wie zum Beispiel, dass da Agrardiesel weiter gefördert wird. Also da sind auf der anderen Seite wieder gute Dinge reinbekommen. Es gibt aber die Grundsteuer B, die ist tatsächlich seit den 70er Jahren völlig unangetastet. Man zahlt derzeit für ein Einfamilienhaus so zwischen 120 und 250 Euro im Jahr. Das Geld geht aber direkt an die Gemeinden. Da wollen die eine Erhöhung haben. Die werden auch jetzt ein Modell ausarbeiten. Das hat aber nichts mit dem akuten Bundesbudget zu tun. Da werden sie es auch nicht sanieren damit. Also da geht es schon um ganz andere Summen. Die Schätzungen reichen da von 5 Milliarden im Jahr. Das wäre so, wie wenn ich vom jetzigen Defizit ausgehe, das ich abtragen muss. Aber es gibt Schätzungen, dass unbedeckte Ausgaben von bis zu 14 Milliarden budgetiert sind. Man darf nicht vergessen, die frühere Regierung hat einerseits Sozialleistungen indexiert, das heißt, die steigen jetzt automatisch im Jahr von der Sozialhilfe bis zum Familiengeld. Auf der anderen Seite haben sie die kalte Progression abgeschafft, da entgehen dem Finanzminister pro Jahr zwischen 2,5 und 5 Milliarden, einfach dadurch, dass die Steuergrenzen ebenfalls angehoben werden. Also das sind schon, da hat sich der Finanzminister faktisch in eine Doppelmühle begeben, das driftet jetzt so auseinander. Dazu kommt noch die schlechte Konjunktur. Also das ist schon eine harte Sache.
Also kalte Progression, dass man aber die wieder zurücknimmt, die Abschaffung, das ist eher unwahrscheinlich.
Das ist völlig unwahrscheinlich. Niemand will das. Mhm. Da wird eher gespart werden und da werden viele Leute stöhnen, dann, wenn gespart wird.
Gut, wir sind jetzt leider schon am Ende der Zeit. Da geht sich eigentlich kaum noch etwas aus. Wie gesagt, womit rechnest du in der Steiermark? Mit SPÖ, FPÖ oder mit ÖVP, FPÖ?
Also für die Freiheitlichen wäre es natürlich viel attraktiver, mit den Sozialdemokraten zu verhandeln, weil 2 Gründe. Erstens, die Sozialdemokraten sind sehr interessiert, im Spiel zu bleiben in der Steiermark. Auf der anderen Seite ist es für die FPÖ dann eine wunderbare Erzählung, dass die Isolierung von Herbert Kickl da jetzt aufhört und die FPÖ inzwischen mit jeder Partei koalieren kann, und dann war's das.
Vielleicht wissen wir schon morgen. Günther, danke fürs Kommen. Gerne. Ihnen danke fürs Zusehen.